ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unserer kleinen ETC-Studienberatung. Und zwar darf uns heute die liebe Tine erzählen, wie das so war, Psychologie zu studieren, weil der Laie, das bin dann in dem Moment ich, sich ja vielleicht denkt, wow, Psychologie, da lernt man bestimmt so voll, wie Menschen funktionieren. Und wenn man weiß, wie Menschen funktionieren, dann kann man das ja super für sein eigenes kreatives Denken und Schreiben übernehmen. Mhm. Also zumindest wäre das jetzt, was ich mir denken würde. Ja. Und wir werden mal rausfinden, ob das so ist, ob man das studieren könnte, wenn man denn irgendwie das für sein Schreiben nutzen will, ob das eine totale Schnapsidee ist. Wir werden es erfahren.
Genau.
Aber bevor wir das machen, was genau hast du studiert und wie hast du dich dafür entschieden? Weil ne, wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass ich das mal wieder irgendwie völlig nicht durchdacht hatte. Aber das sind ja normalerweise die 50% unseres Arbeitens sind, die tatsächlich über Dinge nachdenkt, würde ich jetzt erwarten, dass das vielleicht etwas anders gelaufen ist.
Jein, also ich habe letzten Endes Pädagogik, Psychologie und Philosophie studiert. Also Pädagogik war mein Hauptfach. Ich habe in Aachen noch angefangen zu studieren, weil in Aachen konnte ich Psychologie nicht studieren, weil das da nicht so angeboten wurde, wie ich das gerne gewollt hätte. Mhm. Beziehungsweise da konnte ich das, glaube ich, nicht als Nebenfach studieren oder sowas. Weiß ich nicht. Ich wollte in Nürnberg studieren, weil ich wollte nach Nürnberg, weil Nürnberg ist besser, weil da war mein Schatz und so. Und habe mich dann in meinem ersten Semester in Aachen für Soziologie, Physik und Philosophie eingeschrieben.
Und habe. Das wusste ich gar nicht mehr.
Ja, nee, ich brauchte noch irgendwas und dann dachte ich, ja. Nehme ich halt Physik. Ich habe da nicht eine einzige Veranstaltung besucht. In Soziologie habe ich, glaube ich, eine Veranstaltung besucht, ein oder zweimal. Und dann dachte ich mir so, ach nee. Und habe entsprechend in meinem ersten Semester mein komplettes Grundstudium der Philosophie absolviert.
Die Geschichte wiederum kommt mir jetzt irgendwie so ein bisschen bekannt vor.
Ja, das haben wir. Wir haben zusammen unser gesamtes
Philosophie-Grundstudium
im ersten Semester absolviert. Das war auch sehr nett. Ich habe nicht viele Erinnerungen an diese Zeit, aber die ich habe, sind nett und involvieren Ela und Philosophie. Ja. Naja, dann bin ich nach Nürnberg und habe da halt mich für Psychologie im Nebenfach eingeschrieben. Und studieren wollte ich Psychologie ganz ursprünglich wollte ich mal Therapeutin werden. Das habe ich dann wieder ad acta gelegt, als ich festgestellt habe, dass ich da auf keinen Fall die Geduld für habe. Das kann man ziemlich vergessen.
Man muss ja auch seine Limitationen kennen, ne?
Genau. Und dann dachte ich mir aber, es ist halt was, das mich interessiert. Psychologie interessiert mich. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst jetzt irgendwie machen will. Also ich hatte da so auf irgendwie eine Ausbildung oder so, hatte ich nicht wirklich Bock. Und dann, ja, nach dem Abi studieren ist legitim, also mache ich das mal. Und hatte schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich da eben lerne, wie du schon sagtest, lerne zu verstehen, wie Menschen funktionieren, um realistischere Charaktere schreiben zu können. Weil ich habe schon, wir hatten beide Pädagogik-Leistungskurs.
Das stimmt.
In der Oberstufe. Und ich habe da, was ich in Pädagogik gelernt habe, von was wir da gemacht haben, über Piaget und seine Vorstellung dazu, wie sich Kinder kognitiv entwickeln, das habe ich schon versucht, so ein bisschen einzubauen. Das war, bevor mir klar wurde, dass Psychologie eine Geisteswissenschaft ist und das alles nicht so
interpretationsabhängig.
Genau. Aber ja, jedenfalls, das war für mich, war das lange Zeit irgendwie so mental verbunden, so das Schreiben und die Psychologie, weil ich halt von Anfang an auch charaktergetrieben schreiben wollte. Und so bin ich dann halt beim Psychologiestudium gelandet.
Aber bist heute dann auch nicht mehr in Academia.
Nee, weil ich,
Einfach messerscharf geschlossen.
ja, genau, weil ich recht schnell festgestellt habe, dass Academia so überhaupt nicht meins ist. Also ich bin schon intelligent. Das ist schon so. Ich bin auch aufnahmefähig und so. Aber die Art der Intelligenz und die Art der Aufnahmefähigkeit und die Art des Denkens, die Akademia von einem verlangt oder die zumindest in der Psychologie und der Pädagogik, in den Geisteswissenschaften da von einem verlangt wird, das ist nicht meine Stärke. Das ist nicht das. Und entsprechend habe ich in meinem Studium auch so ein bisschen versagt. Ich meine, gut, die Note, mit der ich abgeschlossen wird, da würde man auch sagen, wieso versagt? Das ist doch. Du hast doch nicht versagt, bist du bekloppt. Aber für mich, mein Gefühl war so, ich habe versagt. Ich habe mich da so ein bisschen so mehr durchgemogelt, weil ich halt auch die allermeiste Zeit meines Studiums ziemlich krank war. Ich habe 2 Semester aussetzen müssen, weil ich zu nichts in der Lage war und habe dann in meinem Hauptstudium auch so wirklich nur das absolut Notwendige absolviert, das ich absolvieren musste, um dann nachher diesen Stempel auf einem Stück Papier zu kriegen, das sagt, hier hat erfolgreich Pädagogik studiert und darf sie jetzt Magister schimpfen. Und ja, entsprechend war auch mein Studium jetzt nicht so mega geil. Also wenn ich das nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich mehr draus mitnehmen. Andererseits,
Also
dadurch.
wenn du es nochmal anfangen würdest, einfach weil es dir jetzt gesundheitlich besser geht oder weil du jetzt eine andere Studienentscheidung treffen würdest?
Weil es mir jetzt gesundheitlich besser geht.
Ach so, okay.
Also ich würde schon. Ah, nee, ich würde nicht nochmal Psychologie studieren. Also ich würde nicht nochmal studieren. Sagen wir so, ich bin so froh, dass ich da nicht mehr hin muss. Das ist einfach, weil es ist einfach nicht meine Welt, Punkt. Uni war nie meine Welt und die Leute da ist nicht meine Welt, die Art, das ist einfach nicht meins. Ich habe da nicht hingepasst. Und ja, so, entsprechend bin ich da halt auch nicht mehr. Obwohl ich schon gerne in die Erwachsenenbildung gegangen wäre danach, wenn ich denn arbeitsfähig gewesen wäre. Aber ja.
Das war ja auch, muss ich gestehen, so ein bisschen eher so das, was mich dann interessiert hätte, irgendwie so Studenten zu unterrichten, fand ich jetzt keine schreckliche Vorstellung, vor allen Dingen, weil man sich da halt ja irgendwie aussuchen kann, mit was man die belästigt. Wären halt ja so, naja, Schullehrpläne sind ja irgendwie jedes Jahr dann doch irgendwie immer dasselbe.
Ja, wobei ich jetzt nicht angestrebt hätte, irgendwie Prof an der Uni zu werden oder so, sondern ich wäre so, na, wie heißt es? Volkshochschule. So in die Richtung wäre ich gegangen. Also wo die Leute tatsächlich aus Jux und Dollerei hingehen. Und nicht, weil sie irgendwie damit ihren weiteren Lebenslauf irgendwie ernsthaft gestalten wollen, sondern weil es ein Hobby ist, weil sie da Bock drauf haben, weil sie das gerne für sich rausfinden wollen, was da so, wie das so ist und so. Also wenn dann irgendwie so diese Rentnerstudenten, die würde ich vielleicht auch noch unterrichten wollen, aber so Prof an der Uni, nee, weil das ist wieder das gleiche Problem, die gleiche Denke, der gleiche Schwerpunkt und so. Und das ist einfach da. Das ist so wie Mathe. Mathe kann ich nicht. Kann ich nicht. Das ist einfach mein Gehirn nicht drauf ausgelegt und mein Gehirn ist auch nicht auf Uni drauf ausgelegt. So, das habe ich für mich erkannt. Ich bin damit einverstanden. Das ist in Ordnung. Ich muss das nicht können. Ich kann andere Dinge.
Das ja auch, das ja auch völlig legitim. Ich fand es
Ja.
halt damals ein bisschen schade, dass ich durch irgendwie dieses ganze Lehrstuhl-interne und auch irgendwie so Gelder-Geschacher irgendwie da doch so ein bisschen sehr abgeschreckt war, weil mich vor Leute hinzustellen und denen irgendwas zu erzählen, was mich persönlich interessiert, in der Hoffnung, dass es sie dann irgendwann auch interessiert, aber wenn nicht, wäre es mir auch egal gewesen. War tatsächlich ja was ich ganz gerne gemacht habe. Also auch in meiner Studienzeit schon. Ich habe mich ja ganz wunderbar damit immer durchgemogelt, dass ich in irgendwelchen Gruppenarbeiten nie irgendwas machen musste, außer nachher zu präsentieren, weil das kein anderer machen wollte. Und mir mal gedacht habe, Ich stelle mich da vorne hin und erzähle einem vom Pferd, von mir aus auch 3 Stunden lang. Das interessiert mich überhaupt nicht, was vielleicht erklärt, warum wir diesen Podcast machen und ich reden muss. Aber
ja.
Ne, das fand ich halt immer so ein bisschen schade, weil ich halt irgendwie dachte, so, ich hätte tatsächlich, glaube ich, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen, aber wenn ich denn tatsächlich mal irgendwelche Seminarsitzungen geleitet habe oder so, dann haben mir Leute nachher gesagt, dass ich das auch kann. Aber ja, das, ne, wenn halt irgendwie so die restlichen 50% der Dinge, die du tun musst, um diesen Job zu haben, in Dingen bestehen, die du weder willst noch kannst. Ja, ist das halt. Aber damals habe ich halt gelernt, warum es so viele Dozenten gibt, die ich persönlich für nicht besonders geeignet hielt, sich für vor Leuten hinzustellen und denen irgendwas zu erzählen, so dass sie das auch begeistert.
Weil die anderen Sachen können, oder was?
Ja, weil ich halt dachte, diese Leute sind wahrscheinlich dann in diesem total, ne, auf Uni-Elfenbeinturm getrimmten Dingern total gut, die ich wiederum nicht kann.
Ja.
Und deswegen haben sie diesen Job und unterrichten Studenten, obwohl unterrichten irgendwie so das Letzte ist, was sie tun sollten. Und bei mir war es halt umgekehrt. Ich hätte gerne unterrichtet, aber der Rest lag mir halt irgendwie nicht, vor allen Dingen nicht dieses Türklinkenputzen und dieses Ellbogen ausfahren und halt irgendwie mit Klauen und Krallen gegen Kollegen. Das fand ich halt irgendwie so ein bisschen Ja.
Ja, wart's mal ab. Wenn du irgendwie deine Fantasy-Reihe hast und internationaler Bestseller bist und stinkend reich und keinen Dayjob mehr brauchst, dann kannst du dir auch überlegen, an der VHS Kurse zu leiten und interessierten Leuten was über Tudor, England und Shakespeare zu erzählen.
Ja, wenn irgendwann Masterclass bei mir vor der Tür steht und so, ne?
Genau.
In meinen Träumen.
Ja.
Nee, gut, aber darüber reden wir ja jetzt nicht. Wir reden darüber, ob du nochmal die gleiche Studienentscheidung treffen würdest. Also würdest du denn die Studienentscheidung nicht nochmal treffen, weil du prinzipiell der Meinung bist, du würdest nie wieder an die Uni gehen oder würdest doch irgendwas geben, was du tatsächlich stattdessen studieren würdest?
Es gibt sehr viele Dinge, die ich super gerne studieren würde, weil sie mich super interessieren. Ich hätte zum Beispiel auch super gerne tatsächlich Physik studiert. Ich kann nur keine Zahlen.
Nee, das ist halt auch immer mein Problem.
Das ist so das Problem. Ich hätte auch, ja, ich, es ist halt, ja, Psychologie interessiert mich schon, aber ich glaube nicht, dass das Uni-Environment für mich das Richtige ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so danach, was ich mir so danach an Sachen angelesen habe, dass das so rein von der Quantität her schon deutlich an das heranreicht, was ich in meinen irgendwie 13 Semestern Studium auch gelernt habe. Nochmal.
Also das war jetzt halt eher so die Frage, würdest du jetzt sagen, du würdest nie wieder studieren, weil halt für dich dieser dieser Lehrplan und diese Leistungskurse und dieses, ich muss dieses und jenes Kästchen abgehakt haben irgendwie, weil dich das gestört hat. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel als Gasthörer hingehen könntest und sagen könntest, ich kann mir alles anhören, was ich will, ohne dass da irgendwie eine Erwartungshaltung irgendwie hintersteht, dann wäre das in Ordnung? Oder ist halt so Vortrag von jemandem anhören über irgendwas halt so gar nicht dein Ding?
Es ist so, dass ich da nicht, wenn du in die Uni gehst und dich in eine Vorlesung reinsetzt, dann kriegst du den Schwerpunkt da und die Detailtiefe gegeben, die der Prof für richtig hält oder die Prof für richtig hält. Und das sind halt nicht die Schwerpunkte, die mich interessieren. Ein Beispiel aus meiner Zwischenprüfung, oder war es doch, das war die Zwischenprüfung in Psychologie, da habe ich Entwicklungspsychologie genommen als mündliches Fach und wurde gefragt eben über Piaget. Und ich hatte vorher als Vorbereitung für diese Prüfung meinem Schatz auf einem 2-stündigen Spaziergang frei sprechend die Grundsätze von Piaget erklärt und wie der meint, dass Entwicklung funktioniert und all sowas. Und dann sitze ich in dieser Prüfung drin und der Prof fragt mich, ja, was muss denn ein 5-jähriges Kind laut Piaget können? Und ich nur so, was? What? Also er wollte dieses Detail wissen. Und was mich aber interessiert hat und was ich für relevant fand, war halt das Grundsätzliche. Wie denkt Piaget, dass Entwicklung funktioniert? Und die wollten aber Details wissen. In meiner Philosophieprüfung genau das Gleiche. Ich habe die Grundsätze von Rousseaus Emile, habe ich verstanden, und die wollten dann von mir wissen, irgendwelche historischen Details, die ich in der Wikipedia hätte nachlesen können, wenn ich nicht, also was ich auch eigentlich tun wollte am Morgen vorher, wenn ich nicht mit was anderem beschäftigt gewesen wäre. Und das ist halt dieses Detailwissen wird da halt abgefragt und es wird dir irgendwie gesagt, dass du das lernen musst. Und ich verstehe aber nicht, warum. Weil erstens ist es Geisteswissenschaft und diese ganzen Details sind sowieso mega hinfällig. Und zweitens, wer merkt sich denn diesen Scheiß? Den habe ich in 2 Wochen habe ich das schon wieder vergessen. Warum willst du mir jetzt was abfragen? Willst du wissen, ob ich was auswendig lernen kann, oder willst du wissen, ob ich was verstehen kann? Und das Verstehen, das wirklich Verstehen, darauf war aber der Schwerpunkt nicht gelegt. Zumindest habe ich das nicht so wahrgenommen. Und ich habe mich aber darum gekümmert, die Dinge zu verstehen. Und deshalb lerne ich Dinge, um sie zu verstehen und nicht um irgendwelche Details runterbeten zu können. Das war so der fundamentale Unterschied zwischen mir und Uti. Jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen, die du mir gestellt hast, aber ich hoffe,
nein, es ging mir einfach, also die Frage war ja eigentlich, würde man nochmal dasselbe studieren, aber es mir jetzt nochmal ging bei den Fragen war ja so ein bisschen, weil wir halt Studienberatung machen,
ja, ja.
Was so, oh mein Gott, ich würde das nie wieder machen wollen, dann wollte ich jetzt einfach nochmal hören, warum genau, bevor sich jetzt irgendwer, der zuhört, denkt, oh mein Gott, das ist alles ganz schrecklich. Und wenn die Tine das nie wieder machen würde, dann werde ich das auf keinen Fall anfangen und dann feststellt, dass das für ihn aber total gut gewesen wäre, weil es halt persönliche Gründe hatte, warum das für dich nicht funktioniert hat.
Das hat einfach was damit zu tun, wie ich Dinge verstehen möchte und wie ich Dinge lernen möchte und was mich interessiert. Und wenn dieses Detail lernen, wenn dir das leicht fällt, ich meine, vielleicht ist es auch eine Eigenheit des Studiengangs in Nürnberg. Kann ja auch sein, dass das an anderen Unis anders ist. Aber es erinnert sehr ans Schullernen für mich, und das fand ich an der Schule schon scheiße. Und wer damit aber klarkommt oder wer sich denkt, ach, das halte ich aus und ich möchte halt meinen Abschluss machen und so, dann ja klar, wenn dich das Fach interessiert, wobei, was dann das Fach tatsächlich bedeutet, da kommen wir dann noch zu.
Da kommen wir noch zu, genau.
Genau.
Ja. Ja. Aber dann erzähl uns doch nochmal, was war denn jetzt so genau der Gedankengang? Also du hattest gesagt, du wolltest ursprünglich mal Therapeutin werden.
Genau.
Aber, und da, deswegen hast du das gewählt. Warum wolltest du es denn zum Beispiel nicht als Hauptfach machen?
Ich wollte es als Hauptfach.
Dann irgendwie interessanter.
Das hatte nichts damit zu tun, dass das interessanter war. Ich hätte auch Psychologie auf Diplom studiert, aber mein Durchschnitt hat nicht gereicht, das ist ein NC. Und Pädagogik hatte entweder gar keinen NC oder einen niedrigeren NC. Und Pädagogik und Psychologie ist jetzt nicht so der Mega-Unterschied, so von meiner Wahrnehmung gewesen. Und der Overlap ist auch ziemlich, ziemlich groß. Pädagogik hat halt den Fokus auf den Bereich des Lernens und Kognitionspsychologie und Entwicklungspsychologie ist da stark drin. Halt mit Fokus auf, wie bringe ich Leute dazu, Dinge zu verstehen, Dinge zu lernen und sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Also Pädagogik ist im Grunde ein Teilbereich der Psychologie. Und von daher habe ich das dann als Hauptfach genommen, weil Psychologie als Nebenfach hat keinen Numerus Clausus.
Ja, das sind dann halt immer so diese dummen Gründe, die einen schon mal dazu bringen, irgendwas nicht zu machen. Ne?
Ja.
Ja.
Also es war jetzt nicht schlimm. Das war in Ordnung.
Ich wollte ja eigentlich auch Geschichte als Hauptfach machen und nicht Literaturwissenschaft, was jetzt nicht heißt, dass ich Literaturwissenschaft nicht mochte, aber ich wollte halt Geschichte als Hauptfach machen. Aber das ging halt einfach aus studienorganisatorischen Gründen nicht.
Okay.
Es war halt einfach nicht möglich.
Tja.
Beziehungsweise, es wäre schon möglich gewesen, aber um halt den letzten, den letzten Credit zu machen, den ich dann gebraucht hätte, hätte ich halt irgendwie drei Semester Leerlauf gehabt, weil ich halt auf diese eine blöde Exkursion hätte warten müssen, die nur alle vier Semester angeboten wurde.
Oh nein.
Es war so,
nee.
Nö, ich habe Besseres mit meinem Leben zu tun, als auf meinem Hintern zu sitzen.
Genau.
Ja, also es war auch so eine. Manchmal sind solche Entscheidungen, das ist ja vielleicht für jemanden, der sich mit dem Unibetrieb auch nicht auskennt, manchmal sind Entscheidungen auch eben einfach organisatorischer Natur. Man hat halt keine Lust, irgendwie 8 Wartesemester zu haben, weil der Numerus Clausus nicht stimmt. Mhm. Oder man hat keine Lust, auf diesen einen blöden Kurs zu warten, der nur alle Jubeljahre angeboten wird. Und dann wechselt man halt sein Hauptfach und das hat überhaupt nichts mit persönlicher Präferenz zu tun, sondern einfach nur mit dem Weg des geringsten Widerstandes. Das ist halt leider auch so eine ewige Wahrheit, die man im Unibetrieb halt leider lernt.
Ja.
Man kann sich das Leben schwer machen, wenn man Prinzipien hat. Man kann es sich aber auch einfacher machen.
Genau, wenn man aus Prinzip einfach sagt, ach, scheiß drauf, mache ich es halt so.
Ja, ich meine, ich bin ja ganz toll darin, mir aus Prinzip das Leben schwerer zu machen, weil ich halt immer irgendwie denke, ich will aber diese Prüfer, weil mit denen habe ich meine Hauptseminare gemacht und bin dann total gut darin zu ignorieren, dass andere Leute mir erzählen, dass die aber als Prüfer total scheiße sind. Oder bin aus Prinzip irgendwie darauf versteift, meine Magisterarbeit auf Englisch zu schreiben, weil ich nicht einsehe, Englisch zu studieren und dann meine Abschlussarbeit auf Deutsch zu verfassen, weil ich das nicht als Leistung betrachte. Ja, das hat mir niemand gedankt und es hat sich in meinen Noten auch nur negativ wiedergespiegelt. Aber ich kann mir sagen, ich hatte meine Prinzipien. Es hat mir niemand gedankt und es hat auch nichts gebracht, aber zumindest kann man sich morgens im Spiegel angucken und sagen, Alter, du hast das voll durchgezogen. Anyway.
Genau.
Welche positiven Erwartungen? Also ich nehme ja mal an, dass man immer positive Erwartungen hat, wenn man sich für irgendwas entscheidet, mit dem man so ein paar Jahre seines Lebens verbringt und hoffentlich auch die positiven Erwartungen ja immer irgendwie überwiegen.
Mhm.
Aber vielleicht auch nicht. Erzähl mal.
Also meine positiven Erwartungen waren eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich durch mein Psychologiestudium mehr darüber lerne, wie Menschen funktionieren und warum. Und ich hatte auch so ein bisschen so eine Vorstellung von der Psychologie als Naturwissenschaft. Also, dass ich da hingehe und dass es dann ganz klare Studien gibt und ganz klare Ergebnisse dieser Studien und man die interpretieren kann. Und dann nachher mit einem Ergebnis da sitzt und dann sagen kann, ja, guck hier, das so haben wir Menschen untersucht und deshalb wissen wir jetzt, dass die so und so funktionieren und das ist aus dem und dem Grund so. Und ich hatte halt erwartet, dass wir Menschen so ein bisschen erklärt werden, wie so ein Sonnensystem in der Astrophysik. Dass man halt erklärt, ja, okay, da ist dann zuerst diese Staubwolke und die fällt dann in sich zusammen und dann hat man eine Akkretionsscheibe und da werden dann steinerne Planeten draus, die weiter innen sind und außen haben die Gasriesen. Weißt du, das ist so ein bisschen so naturwissenschaftlich halt.
Hm.
Ja, das waren meine positiven Erwartungen.
Also Pädagogik auch, weil da muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil wie du eben ja schon erwähntest, wir hatten ja beide Pädagogik LK und da habe ich jetzt persönlich nicht den Eindruck gewonnen, dass das irgendwie mit naturwissenschaftlichen Studien was zu tun hat.
Ja, ich dachte mir, dass das ist ja irgendwie so Abiturlevel. Das sind ja so die absoluten Basic Basics. Und wenn man dann aber in den Elfenbeinturm reinkommt, weißt du, dann gehen so die goldenen Tore auf und dann werden einem die Geheimnisse,
das Geheimwissen vermittelt.
Das Geheimwissen, das für die Initiierten, die gesagt haben, ja, ich widme mein Leben dieser Forschung und dann wird dir dieses große Buch der Weisheit gegeben und dann lernst du. Weißt du, du hattest irgendwann mal was gesagt von jung und naiv oder so.
Ja, ja.
Genau, und so jung und naiv bin ich da halt auch rangegangen.
Ja, wenn wir nicht alle jung und dumm gewesen wären, dann wäre die Welt auch ein traurigerer Ort irgendwie.
Ja, jung und dumm ist die Zukunft.
Ja, welche negativen Vorurteile hattest du denn? Weil da muss ich ja, da habe ich ja auch was zugesagt, aber wir sind ja im letzten, am Ende des der letzten Folge dazu gekommen, dass wir halt irgendwie jeweils den Studiengang des jeweils anderen gar niemals erst angefangen hätten, aufgrund unserer negativen Vorurteile. Und da muss ich halt schon sagen, also nach dem Pädagogik-LK und auch den Pädagogen, die ich so kennengelernt habe, war mein negatives Vorurteil, dass die Leute, die das studiert haben, die Leute sind, die ich am wenigsten gerne mit Kindern in einem Raum lassen würde. Und dass Psychologen auch alle irgendwie einen Haumich haben.
Ja, ja.
Vielleicht ein bisschen gemein und wahrscheinlich kriege ich jetzt ganz viel Hate-Mail von ganz vielen armen Psychologiestudenten, die sich jetzt ganz furchtbar von mir irgendwie minder gewertschätzt fühlen. Nein, das ist natürlich nur ein Vorurteil. Aber ich persönlich habe halt leider die Erfahrung gemacht, dass sich halt irgendwie theoretisch damit auseinanderzusetzen, wie Menschen funktionieren, halt viele Leute tun, die das praktisch trotzdem nicht anwenden können und trotzdem einen tierisch an der Klatsche haben.
Ja, wobei ich sagen muss, Lehrer sind ja keine Pädagogen. Lehrer sind ja nur Lehrer. Die haben die Möglichkeit, ein Semester lang ein Pädagogikseminar zu belegen und tatsächlich irgendwie so Pädagogik zu lernen, aber im Grunde lernen die nur ihr Fach und dann noch so ein bisschen Didaktik. Die haben keinen blassen Schimmer von Pädagogik. Null. Das ist absolut freiwillig. Zumindest mein letzter Stand meines Wissens. Und das hat mir eine Lehrerin erzählt, die selber gelernt hat und die meinte, ja, ich hätte da dieses Semester Pädagogik machen können, das hat mich aber nicht interessiert. Wo ich mir dachte, scheint so, als hättest du den richtigen Job gewählt. Aber das ist, nur so zu.
Ja, wie gesagt, ne, wir reden ja auch so von meinen negativen Vorurteilen, die ich so hatte. Und dann dachte ich mir, ach nee, bevor ich nachher auch merkwürdig werde.
Du dachtest, du wärst nicht merkwürdig. Du hast einen Roman geschrieben und dachtest, du wärst nicht merkwürdig.
Ja, also, ne, vor allem, ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun gehabt, dass meine erste Lektorin irgendwie mich ja sowieso schon zwangseinweisen wollte, weil sie meinte, in meinem Buch sterben zu viele Leute auf Kaufweise. Und was meine Eltern denn in meiner Erziehung falsch gemacht haben und hast du nicht gesehen, ist eine andere Geschichte und muss ein anderes Mal erzählt werden. Ja. Aber ja, das war jedenfalls, welche negativen Vorurteile hattest du denn so?
Ich hatte die Erwartung, dass ich da ganz vielen Snobs begegne.
Ja, das kann ich verstehen.
Und ich bin ganz vielen Snobs begegnet. Das waren vor allem so Diploma, die so geguckt haben, so Magister, ein Nebenfach. Was willst du denn hier? Was bist du denn? Also,
Und ja gut, das Problem hat man natürlich in der Literaturwissenschaft nicht, da gibt es nur Magister. Aber ja, so verschiedene Abschlüsse gegeneinander, also auch Magister versus Lehrämtler und so, das... Mhm. Ja, das ist halt schon ab und zu so, wir sind besser als ihr. Das ist anscheinend ein menschliches Bedürfnis.
Ja, wobei ich an diesem Punkt kurz anmerken möchte, dass ich gesagt habe, dass Lehrer keine Pädagogen sind. Das ist jetzt nicht eine Verurteilung von Lehrern per se, sondern eine Verurteilung des Systems, das unsere Lehrer ausbildet und dieses System versagt. Die Lehrer können nichts dafür, dass ihnen das irgendwie freiwillig angeboten werden und dass da keine irgendwie wirklich Auslese nach Leistungen, nach Eignung zum Umgang mit Kindern und so getroffen wird. Was eben dazu führt, dass sehr viele Leute aus sehr falschen Gründen diesen Job ergreifen, was niemanden glücklich macht und überhaupt. Also nichts gegen Lehrer, aber schon was gegen Lehrer. Aber Snobs waren da und das sind halt auch so, ich hatte das Gefühl, dann letztendlich, dass viele Leute, die da sitzen, die da hingegangen sind, weil sie wissen wollten, wie Menschen funktionieren und dann im Nachhinein der Meinung waren, dass sie jetzt wissen, wie Menschen funktionieren oder die noch nicht bemerkt haben, dass sie überhaupt nicht rausfinden, wie Menschen funktionieren, aber halt so ein gewisses Überlegenheitsgefühl den anderen Leuten gegenüber, die nichts über Psychologie wissen, weil sie haben ja voll durchstiegen, dass Menschen ja irgendwie so und so sind und die anderen sind sich dessen ja nicht bewusst und sie wissen ja zumindest, dass Menschen ein Unterbewusstes haben und das bladibladibla. Und ein weiteres negatives Vorurteil, dass da so ein bisschen fließender Übergang war, dass da Freudianer rumsitzen.
Oh ja, das hätte ich auch befürchtet.
Oh, Freud ist ja, okay, er hat die Psychologie erfunden und okay, ihm ist aufgefallen, dass möglicherweise wir uns nicht unbedingt immer darüber im Klaren sind, was in unserem Gehirn vorgeht und warum wir Dinge tun. Damit hatte er auch durchaus recht. Aber das war es dann auch schon. Alles andere, ganz großer Schmonsens. Und es geht damit so ein, ja, das ist halt auch diese Hochnäsigkeit und irgendwie dieser so ein Snobismus und so, der damit einhergeht. Und das habe ich halt in meiner Kommilitonenschaft, bin ich dem durchaus begegnet. Bei den Profs nicht. Gar nicht. Die waren da schon, haben sich da schon drüber wegentwickelt. Aber die Leute, die so meines Alters, meines Semesters und irgendwie vielleicht ein, zwei Semester darüber waren, die haben da noch ziemlich drin gesteckt. Und das war, fand ich also nicht so geil. Da so, war nicht so mein Crowd.
Vielleicht haben diese Leute tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sich die goldenen Tore des geheimen Wissens vor ihnen aufgetan haben.
Möglicherweise, aber das ist ja ne Dunning-Kruger-Effekt, hast du ja immer, wenn jemand anfängt Genetik zu studieren und du fragst den, ja, wie funktionieren denn Gene, dann kann er dir 5 Stunden lang darüber erzählen, wie denn genau Gene funktionieren und weiß das alles. Und jemand, der Genetik bis zu Ende studiert hat und tatsächlich arbeitet und dich dann fragt, ja, erklär doch mal Genetik, der atmet dann erstmal tief durch und muss sehr lange nachdenken und sagt dann, okay, also wir wissen sehr wenig, wir haben sehr wenig verstanden. It's complicated, genau. Und es ist alles nicht so. Und das hast du halt einfach auch in der Psychologie, dass die Leute da reingehen und im ersten Semester noch denken, sie wüssten jetzt alles und würden alles wissen eines Tages. Und die müssen da erstmal dann so ein bisschen durch die Mangel gedreht werden. Die Sache ist dann, wenn dann am Ende Therapeuten bei rauskommen, ich hatte ja viel zu tun in meinem Leben mit Therapeuten. Und es sind durchaus nette Leute dabei, aber so wirklich eine Ahnung, was sie tun, haben die auch nicht. Also das alles schwierig.
Es ist ungefähr so der Effekt, wenn man mich fragt, so, hör mal, da gibt's doch diesen Historienfilm XY, was davon stimmt denn? Und meine Reaktion meistens so ist ein langes Schweigen und dann irgendwann, it's complicated.
Genau so ist das. Also das ist vielleicht auch was, dass Leuten, die sich sehr unsicher fühlen, so ein bisschen Wind unter die Flügel geben kann, ist, dass diese Zweifel zeigen, dass man relativ viel begriffen hat. Wenn man das Gefühl hat, man versteht und weiß gar nichts mehr, dann das ist Fortschritt.
Dann macht man was richtig. Ja, genau. So sieht's aus. Aber dann erklär uns doch noch mal kurz für die Leute, die es halt nicht wissen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass offensichtlich nicht das unterrichtet wurde, was du erwartet hättest, dass unterrichtet wird. Aber wie sah denn der Studienplan ungefähr aus? Was hat man euch denn jetzt so quasi beigebracht?
Es ist nicht so, dass ich da nicht gelernt habe, wie Menschen funktionieren und warum, weil nicht unterrichtet wurde, wie Menschen funktionieren und warum, sondern weil wir nicht wissen, wie Menschen funktionieren und warum. Also ja. Die Frage, die ich gerne beantwortet hatte, ist einfach nicht beantwortet und einfach nicht beantwortbar, wo ich dann später auch noch so ein bisschen zukommen werde. Aber was unterrichtet wird, es wird, ja, Persönlichkeitspsychologie wird unterrichtet. Also was ist ein Individuum? Wie funktionieren Individuen? Kognitionspsychologie, wie funktioniert Denken? Wahrnehmungspsychologie, wie funktioniert die Wahrnehmung? Entwicklungspsychologie, was passiert, wenn ein kleines Kind langsam zu einem Erwachsenen heranwächst und wenn dieser Erwachsene dann älter wird, also die Entwicklungspsychologie hört nicht auf, wenn jemand erwachsen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Dann gibt es die Sozialpsychologie, wo geguckt wird, wie funktionieren Gesellschaften, wie ordnet sich der Mensch zwischen anderen Menschen ein und was sind da so die Dynamiken. Dann gibt es die Arbeitspsychologie, wo eben Karriere und Arbeitsbedingungen, die psychologischen Auswirkungen des Arbeitsplatzes auf Personen, Gehalt, wie wirkt es sich aus, wenn du so und so viel Gehalt kriegst oder nicht kriegst und wie die Strukturen sind und wie die Beleuchtung ist an deinem Arbeitsplatz. Das ist auch alles Arbeitspsychologie. Und da kannst du ja, hast du ja auch ein Liedchen von zu singen, wie sich das anfühlt, wenn so ein Arbeitsplatz nicht so geil beleuchtet ist.
Ja, ja, ja.
Dann gibt es, habe ich die Rechtspsychologie schon genannt, wo über Kriminalität geforscht wird, über Gewalt, aber eben auch über Polizeiarbeit, wie muss Polizeiarbeit funktionieren, kann man da, also nicht nur dahingehend, wie kann die Psychologie zur Aufklärung von Verbrechen beitragen in Form von forensischer Psychologie und operanter Fallanalyse und so, sondern auch, wie spielt die Psychologie von Polizistinnen und Polizisten da rein, wenn sie mit Interesse an so einem Fall arbeiten, wie vernimmt man Verdächtige, wie vernimmt man Zeugen, funktionieren Zeugen überhaupt, welchen Wert haben Augenzeugen, wie ist das mit der Rechtsprechung, wie kann eine Rechtsprechung auf Psychologie eingehen und dem gerecht werden, was Täter brauchen, wie ist das mit der mit der Resozialisierung, mit der Rehabilitierung, welche Verbrecher können rehabilitiert werden, welche nicht, was sind Knastbedingungen, wie wirkt sich das aus, wie sollten wir die verändern, wie ist das mit Richterinnen und Richtern, Anwälten und Anwältinnen, wie nehmen die was wahr, wie kann das beeinflusst werden, welche Urteile sie sprechen, wie wird das alles, also gigantisches weites Feld, weil alles, was jemals irgendwie ein Mensch irgendwo getan, gedacht, empfunden hat, was irgendwie im Alltag stattfindet, in extremen Situationen stattfindet, überall, wo irgendwo ein Gehirn dabei ist, forscht die Psychologie.
Hm.
Und da ist im Grunde ist für jeden was dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten gibt, für den es nicht einen Bereich der Psychologie gibt, der total interessant wäre.
Hm. Weil wie ist das bei euch im Studium so mit der Gewichtung gewesen? Weil ich meine, ne, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, wenn man halt sowas wie Geschichte studiert, dann hat man ja theoretisch 10.000 Jahre zur Auswahl. Und da ist ja auch das Problem. Du kannst nicht alles wissen, was in diesen 10.000 Jahren passiert ist. Das heißt, man muss sich halt schon so ein bisschen limitieren. Und im Grundstudium wird dann irgendwie eher versucht, so eine große Vogelperspektive zu geben. So von wegen, diese möglichen Epochen gab es. Und da ist ungefähr so in groben Zügen das und das passiert oder dass diese und jene Völker und Kulturen waren da irgendwie relevant, damit man sich dann im Hauptstudium irgendwie einen Schwerpunkt aussuchen konnte, auf den man sich dann halt sehr eng fokussieren musste, damit man überhaupt irgendwie zu belastbaren Aussagen kommt. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass das in der Psychologie ähnlich ist, weil das Feld ist ja auch so riesig.
Genau, da ist es halt auch so, dass man sich aus diesen einzelnen Teilbereichen das ist jetzt für Nürnberg so. Da ist ja auch nochmal jede Uni so ein bisschen anders. Und in Nürnberg wurde zum Beispiel Rechtspsychologie und Arbeitspsychologie waren Fächer, die es nur im Hauptstudium gab. Okay. Und im Grundstudium hattest du Sachen wie Geschichte der Psychologie, das ist auch noch was, das ich vergessen hatte zu erwähnen, aber du hast da die Geschichte der Psychologie, Individualpsychologie, Entwicklungspsychologie, Wahrnehmungspsychologie und dann gibt es halt so, Teilbereiche der Uni, Lehrstühle zu gibt. Weil du hast einen Lehrstuhl Entwicklungspsychologie, Lehrstuhl Sozialpsychologie, aber zum Beispiel gab es jetzt an der Uni in Nürnberg, Erlangen. Entschuldigung, ich sage immer Nürnberg, aber ich habe in Erlangen habe ich Psychologie studiert, in Nürnberg habe ich Pädagogik studiert vor allem. Also so waren die Veranstaltungen verteilt, Nürnberg, Erlangen. Liegen dicht beieinander, falls jemand geografisch uninformiert ist, so wie ich das immer bin. Na, Wahrnehmungspsychologie gab es halt auch noch. Und es gab im Hauptstudium gab es eine Veranstaltung zur Religionspsychologie, aber es gab halt in Nürnberg keinen Lehrstuhl Religionspsychologie.
Okay.
So, und dann kann man sich also verschiedene Dinge raussuchen und die Prüfungen, also Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen gab es halt nur in Fächern, für die es tatsächlich auch einen Lehrstuhl mit einem Prof dazu gab, der diese Prüfung abnehmen konnte eben. Und ja, und das ist so gestaltet, dass man lernt Forschungsergebnisse kennen in den Seminaren und Vorlesungen und dann lernt man Vorgehensweisen der Forschung, also Statistik ist auch was, dass jeder, der Psychologie studiert, im Grundstudium durchmachen muss und bestehen muss, ja. Ich habe im zweiten Anlauf bestanden. Ich war sehr stolz, dass ich nur zwei Anläufe gebraucht habe, obwohl Zahlen drin vorkamen in dieser Prüfung.
Ich denke immer noch mit Schaudern an meine formale Logik. Ugh.
Ach, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also Statistik fand ich schlimmer. In Statistik habe ich habe so viel gelernt und mich trotzdem so verloren gefühlt in der Prüfung. Ich war so überrascht, dass ich es beim zweiten Mal bestanden habe. Aber ja, Vorgehensweisen der Forschung werden halt auch so ein bisschen erklärt. Aber das ist auch eher für die Diploma und das war jetzt für die Magister. Also es gibt Veranstaltungen, die sind nur für Diplomstudenten und Studierende und nicht für Magisterstudierende. Und da gehörten halt auch so Sachen, die mehr so in Richtung Labor und Forschung gehen.
Okay.
Gehörten dazu. Und als drittes gibt
also
es dann.
Also für die man dann tatsächlich so in die Richtung klinische Psychologie gehen müsste, oder?
Genau.
Okay.
Man halt nachher an der Uni dann Forschung macht, so kleine Experimente mit Menschen statt Ratten. Aber auch mit Ratten. Es gibt auch psychologische Experimente mit Ratten und Mäusen und sowas. Ja, aber ne, Forschungsergebnisse vorgehen, wie werden diese Forschungsergebnisse gefunden? Und dann gibt es noch die Theorien zur Erklärung dieser Forschungsergebnisse. Und das ist so der Punkt, an dem das Ganze so ein bisschen in sich zusammenfällt. Aber ja, Moment, eins wollte ich noch sagen. Die Forschungsergebnisse. Ah ja, genau. Zur Forschung gehört halt auch, dass, ne, da geht es halt sehr stark mit Statistik, weil bei der Forschung ist es halt super wichtig, da wird sehr viel mit Fragebögen auch vorgegangen. Also es gibt nicht nur Experimente, wo man Leute beobachtet und dann objektiv guckt, okay, bis wo hat er den Strom aufgedreht, weil ihm gesagt wurde, dass er das soll. Sondern es gibt ganz, ganz viele Sachen, die über Fragebögen erhoben werden. Und diese Fragebögen müssen halt getestet und validiert werden. Und weil, ne, man kennt das vielleicht, wenn man schon mal irgendwie so Persönlichkeitsfragebogen im Internet gemacht hat, so aus Jux und Dollerei. Wenn man da mal so ein bisschen kritisch nachdenkt, stellt man fest, dass diese Fragen, okay, das könnte ich jetzt so oder so beantworten. Wie interpretiere ich jetzt genau dieses Wort? Was meinen die damit? Was ist der Subtext? Was ist der Kontext davon? Was wollen die jetzt eigentlich genau von mir hören? Und das muss man halt halbwegs versuchen, weil komplett funktioniert nicht. Also die Psychologie ist fundamentally flawed, hat ein fundamentales Problem, was die Forschung angeht. Aber das ist halt auch was, dass man in seinem Studium lernt. Die Wände, gegen die man rennt.
Aua.
Genau.
Ja, das, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich es jetzt natürlich nur von dir in der Zusammenfassung gehört habe und mich da nicht durchwursteln musste, aber es klingt ja erstmal so, als wäre das ja doch schon irgendwie auch spannend, wenn man sich dafür interessiert, wie Leute
das
funktionieren.
Extrem spannend. Ich habe Psychologie ja nicht studiert, weil es mich nicht interessiert. Es ist faszinierend. Es ist absolut faszinierend. komme ich später noch zu. Psychologie ist super wichtig. Die psychologische Forschung ist super wichtig. Die ist extrem wichtig. Wenn wir irgendwas weiter beforschen, ist mir Physik können wir meinetwegen mit aufhören, wenn es denn unbedingt sein muss. Ist auch eine scheiß Idee, aber meinetwegen. Aber Psychologie ist super wichtig. Wir funktionieren gerade so. Ja, ohne Psychologie würden wir noch weniger funktionieren. So.
Was ist denn tatsächlich so das positiv Überraschende? Weil ich habe jetzt einfach mal so geschlossen, aus dem, was du erzählt hast. Ich spiegle das jetzt mal zurück, damit ich dann auch mal zeigen kann, dass ich Pädagogik-LK hatte.
Ja. Aktives Zuhören.
Weiß, ich rede, habe ich so geschlossen, dass das, was dich am meisten enttäuscht hat, eben die Tatsache ist, dass es immer keine belastbaren Ergebnisse zu irgendwas gibt, sondern dass halt im Endeffekt dann auch immer alles Interpretationssache ist. Habe ich jetzt mal so auf
ja,
den
gesagt,
herauskristallisiert.
Es
kann
gibt,
sich natürlich trotzdem verbessern.
Es gibt schon, also ne, ein Psychologie-Experiment ist ja auch nicht wie das andere. Also wenn du Leuten irgendwie so einen Fragebogen hinwirfst, ist das was anderes, als wenn du hingehst und ihnen Bilder zeigst und den Hautwiderstand, den elektrischen Hautwiderstand misst.
Hm.
Ja, und wenn du irgendwas Neurologisches beforschen willst, ich meine, gut, die fMRI-Studien, also Magnetresonanz-Imaging, was heißt das auf Deutsch? Magnetresonanz.
Heißt das nicht einfach nur Magnetresonanzforschung?
Ja, auf jeden Fall, wo geguckt wird, welche Gehirnareale sind wann aktiv.
Ja.
Haben sie festgestellt, okay, da hätten wir noch ein bisschen mehr Statistik zu gebraucht, weil wenn man einen toten Lachs in dieses Gerät reinschmeißt und das ohne entsprechende statistische Auswertung macht, dann kann man feststellen, dass dieser Lachs auch noch Gehirnaktivität hat und Gefühle hat.
Hm.
Ja, also deshalb ist die Statistik so wichtig in der Psychologie und die Skepsis. Ah, Skeptizismus ist so wichtig. Aber ja, es gibt schon Dinge, die Psychologie rausfinden kann, die belastbar sind. Das große, große Problem ist dann halt, das zu erklären, warum das so ist.
Hm. Also ich gehe trotzdem aber recht in der Annahme, dass sich die großen goldenen Tore der geheimen Wahrheiten nicht vor dir geöffnet haben.
Doch, es war nur nicht das dahinter, was ich erwartet hatte.
Ah, ja, dann versuche ich mich jetzt mal nicht mehr weiter an irgendwelchen Ferndiagnosen, sondern du erzählst uns einfach mal, was du positiv und negativ überraschend fandst in deinem Studiengang.
Ja, positiv überrascht. Ich habe mir so ein bisschen Notizen schon zu den Antworten gemacht, damit ich vielleicht ein bisschen weniger rumgatze als gewöhnlich, wenn ich irgendwie sehr lange sehr viel reden muss. Und da steht unter, wo warst du positiv überrascht, nur so ein Fragezeichen. Aber das ist nicht wirklich wahr, weil was mich positiv überrascht hat, so jetzt im Nachhinein, ist einfach zu sehen, wie weit dieses Feld ist. Wie unglaublich weit dieses Feld ist und dass die Psychologie halt wirklich alles abdeckt, wo irgendwo ein menschliches Gehirn eine Rolle spielt, spielt auch die Psychologie eine Rolle. Und es wird an so vielen Stellen so viel geforscht und da ist so viel Neugier auch in diesem Fach. Also ich finde es immer wieder schön, wie zu sehen, wie da in alle möglichen Ecken und Kleinigkeiten und Details irgendwie reingeforscht wird, weil die Leute einfach wissen wollen, wie das jetzt funktioniert und nicht unbedingt um zu erklären, wie das funktioniert, sondern einfach das Funktionieren zu beobachten und Daten darüber zu erheben und zu gucken, wie ist denn das tatsächlich?
Hm.
Und das war schon so eine positive Sache, mit der ich jetzt nicht gerechnet hatte. Beziehungsweise die ich halt nicht erwartet hatte. Weil man denkt so, ja, Psychologie, da geht es irgendwie drum, warum Leute Dinge tun. Aber das ist alles beinhaltet. Wobei, ne, Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten. Das habe ich ja in deiner Folge auch schon mal kurz erwähnt. Und ja, genau, überall. Was mich enttäuscht hat, war eben, wie gesagt, dass die Psychologie kann super viel beobachten, das kann sie sehr gut. Sie kann manche Dinge messen, weil beobachten, ne? Du gibst jemandem einen Fragebogen und dann kannst du beobachten, wie der diese Fragen beantwortet hat. Um damit tatsächlich auch was zu messen, muss dieser Fragebogen valide sein. Also muss dieser Fragebogen tatsächlich, das muss wie so ein Zollstock sein. Und es ist aber, du kannst halt aber an das Erleben von einem Menschen keinen Zollstock anlegen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ne, da kommen wir ja dann gleich noch zu, wenn wir halt darüber sprechen, wie man dann tatsächlich auch so seine Lehren für das eigene Schreiben und sowas zieht. Da würde ich mich jetzt fragen, bei solchen Auswertungen von solchen Fragebögen, wie geht man damit um, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst und andere zu belügen, wenn sie sowas ausfüllen?
Ja, sie sind, und vor allem sind sie nicht nur dazu in der Lage, sich zu belügen. Es ist ja auch so, dass unsere komplette Realität ist ein Konstrukt. Alles. Alles in unserem Bewusstsein ist von unserem Gehirn konstruiert. Und der ganze Sinnesinput ist vorher durch haufenweise Filter gelaufen und ganz doll bearbeitet, weil allein das Sehen, was das Bild, das auf unsere Netzhaus fällt, ist ja auch ist umgedreht. Also steht auf dem Kopf. Das ist nur an einem Punkt scharf. Da, wo das Bild scharf ist, haben wir fast keine Nerven zum Aufnehmen, um wahrzunehmen. Der Rest ist unscharf und es ist auch nur in der Mitte haben wir nur Farbe. Und es sind zwei Bilder, die so leicht gegeneinander versetzt ist. Und daraus wird halt das zusammengesetzt. Oh, und Farbe ist eine Illusion. Es gibt keine Farbe, es gibt nur elektromagnetische Strahlung. Also es ist so, wenn man sich vorstellt, dass man mit so einer Wärmebildkamera in einen dunklen Raum reinguckt und sieht dann so ein Falschfarbenbild, wo die unterschiedliche Wellenlänge und Stärke der Infrarotstrahlung in unterschiedlichen Farben dargestellt ist. Das ist im Grunde auch unser Sehen. Grünes Licht ist nicht grün. Grünes Licht hat eine bestimmte Wellenlänge und unser Gehirn macht daraus einen grünen Farbeindruck. Ja, also schon an diesem Punkt ist es konstruiert. Unsere Identität ist konstruiert. Was wir sind, wir haben eine Kontinuität des Erlebens, die jede Nacht, wenn wir die Augen zumachen und einschlafen, aufhört. Da existiert, ist unser Bewusstsein weg. Und wer wir sind, unsere Identität besteht aus Erinnerungen. Und wenn eines ziemlich kacke ist, dann ist es das menschliche Erinnerungsvermögen. Es gab da so ein Experiment zu, weil man denkt ja immer so Schlaglichterinnerungen, wenn irgendwas super Wichtiges, extrem Wichtiges passiert ist, dass man sich da super gut dran erinnern kann. Und sind halt hingegangen und haben Leute aufschreiben lassen, wo sie waren, was sie getan haben, wie das alles genau war, als John F. Kennedy erschossen wurde. Oder als die Challenger explodiert ist.
Oder es kommt wahrscheinlich auf die Generation an. Unsere Generation würde man wahrscheinlich nach 9/11 fragen.
Ja, aber jedenfalls, die sollten sehr im Detail aufschreiben, was denn da war, wer da war, wie das genau war, wie sich das angefühlt hat und bladibladibla. Und ein paar Jahre später sollten sie das Gleiche nochmal machen. Und dann haben sie ihre Antwort von vor ein paar Jahren gekriegt. Und die haben das gelesen und das war so, nee, so war das doch überhaupt nicht. Also das war doch völlig anders. Ja, also diese...
Das ist ja zumindest ein Gefühl, das man als Autor kennt. Wenn man Sachen liest, die man von vor ein paar Jahren geschrieben hat, dann denkt man sich, wer auch immer das geschrieben hat, ich weiß nicht.
Genau. Aber da wir halt keine Möglichkeit haben, wir haben halt nichts, mit dem wir unsere Erinnerung vergleichen können, außer wenn wir hingehen und was aufschreiben. Das tun wir aber nicht. Aber unsere Identität ist auf das gebaut, woran wir uns erinnern können. Und was wir auch für die Gründe unseres Verhaltens halten. Aber die Gründe unseres Verhaltens sind auch ziemlich konfabuliert, weil zum Beispiel Emotionen funktionieren auch so. Es ist nicht, also da gibt es verschiedene Hypothesen zu. Aber die ich vertrete und die auch so ein bisschen durch Forschung und Experimente untermauert ist, ist, dass Gefühle fangen als körperliche Reaktion an. Du hast diese körperliche Reaktion, dieses körperliche Empfinden und das interpretierst du dann und setzt das in den Kontext der Situation und denkst, okay, warum schlägt jetzt mein Herz so schnell? Warum schwitze ich? Warum zittern meine Hände? Das kann ja sein, dass man Angst hat. Das kann sein, dass man sehr erfreut ist und irgendwie wegen irgendwas super begeistert ist oder dass man total verliebt ist und der Person gegenübersteht, in die man verknallt ist.
Und ich dachte, ich wäre verliebt, aber eigentlich hatte ich nur Hunger.
Genau, ja, nee, die haben so ein Experiment gemacht, wo sie so Pärchen irgendwie, ne, Leute, die sich nicht kannten, haben sie so hingesetzt und dann so gefragt, ja, was denkt ihr denn über den anderen, wie findet ihr den denn so, und haben das einmal in einer neutralen Situation gemacht und dann haben sie vorher über so eine wackelige Brücke über so einen tiefen Abgrund laufen lassen. Und die mochten einander mehr, nachdem sie zusammen über diese Brücke gelaufen sind. Und eine der Interpretationen dieses Experimentes ist dann eben, dass das Herzklopfen und die körperliche Reaktion auf dieses, oh mein Gott, geht's hier tief runter, dass das nicht unterscheidbar ist von der Reaktion auf so, boah, ist dieser Typ heiß, oh, von dem will ich was.
Und dass das der halt. Grund, warum die Hälfte meiner plotgetriebenen Romances funktionieren. Einfach die Leute ein bisschen in Lebensgefahr bringen, dann passt das schon.
Ja, ich meine, das haben sie in Speed schon sehr gut erkannt. Beziehungen, die aus Extremsituationen resultieren, halten nie lange. Aber, ja, ne? Und das ist halt, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was die Frage war, die du gestellt hast. Aber es
die
ist
Frage
halt,
war, was dich enttäuscht, beziehungsweise die Frage, die du beantworten wolltest, war, was dich enttäuscht hat, weil wir vorher dabei waren, dass das Faszinierende daran einfach ist, dass es so viel zu wissen gibt.
Ja, du hast aber dann noch eine Zwischenfrage gestellt, auf die ich jetzt antworte, aber der ist dann einfach in Vergessenheit geraten. Das ist in Ordnung.
Aber ich rede viel, wenn der Tag lang ist.
Genau, es ist jedenfalls, es ist alles zusammen konstruiert und zusammen gesponnen und alles nur ausgedacht. Und wir können uns.
Das war ausgedacht.
Wir können uns zwar darauf einigen, dass wenn wir in einem Raum sitzen und gucken, da können wir uns darauf einigen, wir sehen da beide einen Tisch. Aber wenn wir zum Beispiel beide einen Autounfall beobachten, dann sind wir uns nachher nicht unbedingt einig darüber, was denn da jetzt passiert ist. Und wenn man uns 2 Wochen später nochmal nach diesem Tisch fragt, ist es auch unterschiedlich so. Das heißt, ne, es gibt eine objektive Realität, aber zu der haben wir nur extrem eingeschränkten Zugang. Und die Wissenschaft hilft dabei, die Naturwissenschaft. Psychologie ist kaum eine Naturwissenschaft. Sie hat naturwissenschaftliche Ecken, so wo es um Neurologie geht und so, aber der Rest ist sehr Geisteswissenschaft, auch weil es einfach um ein so unglaublich komplexes System geht. Schon ein Mensch alleine ist ein unglaubliches komplexes System, aber dann versuch mal eine Gruppe von Menschen anzugucken. Und ich meine, wir können schon unglaublich komplexe Systeme überschauen, wir können das Wetter vorhersagen. Mittlerweile schon relativ gut. Die Sache ist halt, dass Wassermoleküle und Sonneneinstrahlung und so, das sind keine Individuen, sondern jedes Wassermolekül ist gleich. Und wenn du so und so viel Energie auf diese Menge Wasser drauf gibst, dann verdampft so und so viel. Und wenn dann die Luft darüber so und so warm ist, dann passiert das und das. Und das kannst du halt bei einer Gruppe von Menschen, wenn du da was reintust, sozusagen einen Input reingibst, kannst du vorher nur ganz geringe Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was denn da dann am Ende rauskommt.
Ja. Aber das klingt ja jetzt zumindest erstmal so für mich als Laien, als interessierten Laien. So. Ja. Klingt das ja jetzt erstmal so, also zum einen klingt es so, als wäre die Unterscheidung zwischen der Analyse und Interpretation einer fiktiven Person und der Analyse und Interpretation einer realen Person nicht so groß, wie man eigentlich denkt. Weil,
naja, nur dass man
so ein bisschen alles konstruiert ist und man so ein bisschen zurückgeworfen ist auf die Sachen, die man weiß und was man dann daraus macht.
Ja, der Unterschied ist, dass man über eine fiktive Person alles wissen kann, was es zu wissen gibt.
Wenn man der Autor ist, wenn man der Leser ist, nicht unbedingt.
Doch, weil was es zu wissen gibt, ist das, was im Text steht.
Ja, gut, okay, dann sind wir wieder bei der Frage mit der Analyseebene oder so. Nein, ich wollte einfach so einen kleinen Brückenschlag schlagen, so zwischen, ne, vielleicht ist ja zwischen Literaturanalyse und Fallstudienanalyse der Unterschied gar nicht so groß, wie man immer meint, obwohl mich jetzt wahrscheinlich die Fraktion von Psychologen, die sich für Naturwissenschaftler halten, gerne lynchen möchte.
Ja. Ja.
Ja, halten wir das mal fest. Menschen wollen mich wahrscheinlich lynchen. Das ist in Ordnung.
Genau.
Aber es klingt ja zumindest für mich so, als könnte man schon relativ viel von dem, was man da jetzt lernt, auf die Konstruktion von fiktiven Geschichten anwenden. Oder?
Nee.
Warum nicht?
Weil du in der Psychologie, du kriegst Forschungsergebnisse, das sind Statistiken. Individuen sind keine Statistiken. Du kriegst Theorien zur Erklärung. Individuen sind keine theoretischen Konstrukte, sondern Individuen sind Individuen. Und so, wie die Forschung eben daran scheitert, wirklich Menschen zu erkennen, und die Theorien daran scheitern, wirklich Menschen zu erklären, die Informationen, die du als Autorin brauchst über ein Individuum, kriegst du nicht aus der Psychologie. Du kannst zwar, wenn dann jemand hingeht oder wenn du jemandem begegnest und der verhält sich auf diese oder jene Art und Weise, dann kannst du dein psychologisches Hintergrundwissen verwenden, um nicht ganz uninformiert zu raten, was denn die Gründe sein könnten oder wie sich dieses oder jenes ergibt. Und halt auch im Skeptizismus ist, man kann zum Beispiel relativ eindrucksvoll erklären, warum es Leute gibt, die tatsächlich der Meinung sind, dass die Erde flach ist. Mhm. Oder warum es Leute gibt, die der Meinung sind, dass globale Erwärmung ist, gibt es überhaupt nicht. Oder warum Leute an irgendwelche Götter glauben oder sowas. Das kann man schon recht eindrucksvoll erklären. Aber man hat es beim Schreiben immer mit Individuen zu tun. Und da kann man... Ich meine, es kann einen so ein bisschen befreien beim Schreiben und es so ein bisschen in Anführungszeichen realistischer machen, wenn man weiß, okay, was sind kognitive Biases, wie funktioniert Gedächtnis. Es ist also realistischer, wenn ich einen Charakter schreibe, der sich, wenn er sich an ein Gespräch mit jemandem erinnert, nicht wortwörtlich erinnert, sondern an den größeren Zusammenhang und den dann auch noch durch den Filter der eigenen Interessen betrachtet. So. Das funktioniert zum Beispiel. Und wenn jemand, Charakter, den du schreibst, eine bestimmte psychische Erkrankung haben soll oder ein bestimmtes Syndrom oder sowas, dann kannst du hingehen und dir die psychologische Forschung dazu angucken, die diagnostischen Kriterien dazu angucken und hast dann so einen Anhaltspunkt, was du machen könntest, um diesen Charakter realistisch darzustellen. Aber die wesentlich bessere Quelle für das Schreiben und für Autorinnen und Autoren sind einfach Erfahrungsberichte von Leuten, die Dinge erlebt haben. Also wirklich selbst als Psychologin hinzugehen, ne, Psychologin in Anführungszeichen jetzt, als jemand mit Erkenntnisinteresse hinzugehen und sich die Leute anzugucken und denen zuzuhören. Und so, weil wirklich im direkten Alltag... Es ist auch nicht wirklich respektvoll, anderen Menschen aus so einer Psychologenperspektive zu begegnen. Weil du einfach mit der Meinung rangehst, das ist jetzt ein Forschungsobjekt. Ich schaue mir diese Person jetzt an und versuche, die zu erklären. Ich hinterfrage alles, was sie tut. Was sie mir über sich selber sagt, werte ich erstmal als Konfabulation. Also wie sie sich selber erklärt, ist ein Datenpunkt, aber das ist eben nur die Beobachtung, okay, so erklärt die Person sich selber und nicht die Beobachtung, so ist die Person und das sind tatsächlich die Gründe der Person. Und das war auch was, das mich, gut, das waren die Therapeuten, die so ein bisschen länger schon den Job gemacht haben, bei denen war das nicht so stark, aber ich hatte auch mal eine Sitzung mit einer Studentin und ich war ein Zootier. Für die, also ich glaube jetzt zu wissen, wie sich Zootiere fühlen. Und das ist einfach das...
Labormäuse.
Genau. Ich war total fasziniert und hat mich ausgefragt und ich war einfach nur so ein Datenspucker für sie. Und das war nicht böse gemeint. Die war einfach nur fasziniert und interessiert. Und das war auch das gleiche Interesse, was ich gehabt hätte, wo ich dann gemerkt habe, so okay, so will ich niemals auf Menschen zugehen. Das ist nämlich respektlos und entwürdigend. Und als Autorinnen und Autoren, die realistische Menschen schreiben wollen, und ich bin der Meinung, dass man im Allgemeinen als Autorin, auch wenn wir immer sagen, wir hassen Menschen, und auch wenn wir mit realen existierenden Menschen nicht viel anfangen können und uns da lieber fernhalten und so, aber unsere Charaktere lieben wir. Und unseren Charakteren wollen wir Raum geben und Entfaltung geben. Und wir wollen, dass unsere Charaktere was Positives sind. Dass die, wenn wir die in die Welt setzen, unsere kleinen Papierkinder, dass sie keinen Schaden anrichten. Und dazu müssen wir halt einfach respektvoll sein. Und respektvoll sein in der Psychologie bedeutet, zu akzeptieren, was andere sagen und das so stehen zu lassen, auch wenn wir irgendwie im Hinterkopf den Gedanken haben, so ja, okay, die ist traumatisiert, die macht sich das so und so, um jetzt ihre Welt zu erklären, aber für diese Person ist das die Realität. Egal wie konstruiert diese Realität ist, es ist die Realität dieser Person und diese Realität, das ist ein Teil der Menschenwürde, das zu respektieren. Und es ist nicht unbedingt leicht, vor allem, wenn man Menschen begegnet, die in einer völlig anderen Realität leben als wir selber und die man überhaupt nicht nachvollziehen und verstehen kann und so. Aber da, wo es uns möglich ist, sollten wir das auf jeden Fall tun. Und ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass es, wenn man im Nachhinein mit dieser Einstellung herausgeht, mit diesem Respekt vor Menschen und einfachem Interesse an Menschen und ihrer Funktionsweise und dem Bedürfnis, diese ganzen Dinge zu verwenden, um die Gesellschaft besser zu machen, um die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen für all die anderen Menschen, mit denen wir diesen Planeten teilen, dann ist die Psychologie eine gute Sache. Dann studiert man die. Ja, studiert die. Aber die zu studieren, um Menschen wirklich zu verstehen, dazu ist die Psychologie auch nicht da. Also jetzt zu verstehen auf einem interpersonellen Level, auf so einem, du und ich, wir sitzen uns gegenüber und versuchen eine Verbindung herzustellen. Und das ist ja auch, was man mit Charakteren tut. Man möchte sich einfühlen. Man kann sich nicht in einen Charakter einfühlen, wenn man da sitzt und hat eine Liste von Symptomen und eine Liste von Forschungsergebnissen und irgendwie Theorien dazu, wie sich das jetzt entwickelt hat. Darüber kann man sich nicht einfühlen. Das ist das Gegenteil von einfühlen. Das ist, man tritt einen Schritt zurück und hinterfragt das alles. Und um sich einzufühlen, muss man diese ganzen Sachen eben wieder hinter sich lassen. Und man legt es nicht wirklich ab, oder ich lege das nicht wirklich ab, wenn ich Leuten zuhöre. Also wenn ich jetzt da sitze und jemandem, der eine Depression hat, der mir jetzt irgendwie erzählt, wie sich das für diese Person anfühlt, dann habe ich schon in meinem Kopf so eine Liste, wo ich abhake, ah ja, das ist das Symptom, das ist das Symptom, das ist das Symptom. Aber das ist nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist eben dieses sich einfühlen und das stehen lassen und so. Und die Psychologie kann einem ja Hinweise geben, aber das eigentliche Verständnis und das Wissen, das die Psychologie hervorbringt, ist nicht das, was man zum Schreiben braucht.
Also quasi muss man dann trotzdem noch in seiner Freizeit was tun.
Auf jeden Fall.
Also
auf jeden Fall, ich meine, wenn man, gut, das ist vielleicht doch was, dass die Psychologie so ein bisschen nach Hause tragen kann, diesen Punkt. Mir fällt keine deutsche Version ein, deshalb sage ich jetzt mal einfach eine englische Spruch. Also diesen Punkt nach Hause bringen kann, ist, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und dass wir alle geworfen sind in diese Situation, in der wir uns wiederfinden und um die wir nicht gebeten haben.
Wir sind doch alle Individuen.
Echt nicht. Und dass wir alle diese Limitierungen haben und diese Grenzen, dass wir alle uns selbst und unsere Realität konstruieren und bla bla.
Was denkst du?
Ich wollte noch einen Punkt, wollte ich noch sagen, über warum die Psychologie so wichtig ist. Es gibt einen Comic von Russell, wie heißt der? Russell, ich weiß seinen Nachnamen nicht mehr, aber das ist der Macher von XKCD, hat einen wunderschönen Comic gemacht, wo er die Wissenschaften so ein bisschen sortiert. Und er sagt, die Psychologie ist im Grunde angewandte Biologie, die ist im Grunde angewandte Chemie, die ist angewandte Physik und die ist angewandte Mathematik. Und man geht halt, und Mathematik ist die reine Lehre. Also gut, Mathematiker werden jetzt sagen so, in der Mathematik ist auch nicht alles so eindeutig, aber die Mathematik ist der eine Bereich der Wissenschaften, wo man tatsächlich was beweisen kann. In der Naturwissenschaft kann man nur widerlegen, im Grunde, ne, wenn man es sauber macht, man kann nur widerlegen, in der Mathematik kann man beweisen. Und es geht halt immer weiter weg, immer weiter weg. Die Systeme, gut, was heißt, die Systeme werden immer komplexer. Physik beschäftigt sich schon mit unglaublich komplexen Systemen, aber die Psychologie ist halt ein System, das man nicht mal, da kann man nicht mal mehr messen. Also das ist, ne, sehr, 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 sehr extrem eingeschränkt messen. Und die Psychologie ist aber, was jetzt die Wissenschaften angeht, die Geisteswissenschaften angehen, die sich mit der Gesellschaft und mit Politik und mit Geschichte und sowas beschäftigen, muss da, meiner Ansicht nach, in my humble opinion, muss die Psychologie die Wurzelfunktion übernehmen, die in den Wissenschaften die Mathematik hat. Weil ohne die menschliche Psychologie zu berücksichtigen, können wir keine Gesellschaften verstehen. Und das ist eine Sache, weshalb so politische Theorien und politische Gebäude irgendwie so, das Kapital oder Rousseaus Gesellschaftsvertrag, das sind alles Dinge, die sind sehr nett und sehr hübsch und durchaus auch sinnvoll und wertvoll, dass die existieren, aber die sind halt nicht wirklich psychologisch informiert. Da ist keine wirklich psychologisch im Sinne von Wissenschaft drunter, sondern das haben sich Rousseau und Marx haben sich halt hingesetzt und geguckt und nachgedacht. Und die haben keine Forschung angestellt und nicht geforscht. Und so eine Gesellschaftswissenschaft, also jetzt ganz breit gesprochen, gesellschaftliche Wissenschaften, die nicht die Psychologie als Wurzel haben, da kommt dann sowas raus wie der Homo economicus. Es ist immer noch eine ökonomische Theorie. Ich glaube, er heißt Homo economicus. Aber eine gesellschaftliche Theorie, wo davon ausgegangen wird, dass wenn Menschen Kaufentscheidungen treffen, wenn Menschen ökonomische Entscheidungen treffen, dass sie absolut rational sind. Man muss nicht mal Psychologie studiert haben, um zu verstehen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ja, und ich verwende dieses Wort Schwachsinn hier wirklich in dem erniedrigstmöglichen Sinne. Also das ist, man fasst sich an den Kopf, aber diese Theorie, diese Hypothese, es ist ja keine Theorie, es ist nur eine Hypothese, es ist nur eine Hypothese, aber auf Basis dieses Gehirnfurzes wurde die Wirtschaft geführt, auf Basis dieses Haufens Kuhmist wurden Gesellschaften organisiert. Und dann sind diese finanziellen Systeme, diese gesellschaftlichen Paradigmen, die da geschaffen wurden, diese gesellschaftlichen Realitäten, die da erzeugt wurden, sind vor die Wand gefahren. Zweimal. Und man ist immer noch nicht auf die Idee gekommen, darüber nachzudenken, dass Menschen vielleicht nicht absolut rational sind, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Und und Geschichte, was kann man irgendwie über die Entstehung vom Ersten Weltkrieg jetzt zum Beispiel, Wie kann man das verstehen, wenn man nicht auch eine psychologische Perspektive darauf nimmt und guckt, wie funktioniert Groupthink, wie funktioniert Gruppendynamik, wie kann es sein, dass Menschen sehenden Auges ins Messer rennen und die Welt anzünden? Wie kann das passieren? Das kann doch eigentlich in niemandes Interesse sein. Wie kann das passieren? Dazu braucht man die Psychologie. Wie funktionieren unsere Gesellschaften heute? Warum wurde die AfD in den Bundestag gewählt? Man braucht Psychologie, um das zu verstehen und um zu verstehen, wie man dagegen vorgehen kann. Das geht nicht ohne starkes psychologisches Fundament, ohne ein Fundament in der forschigsten Forschung, die die Psychologie bieten kann. Und das, deshalb ist auch die Psychologie so wichtig. Nicht nur, weil sie super interessant ist und weil sie irgendwie alles betrifft, was wir Menschen jemals getan haben, sondern weil sie alles betrifft, was wir Menschen jemals getan haben.
Auch und tun werden.
Und noch tun werden, ja. Also wenn wir uns mit diesem ganzen Klimagekacke hier, ne, das stellt sich auch die Frage, warum? Warum sitzen die auf ihren Daumen? Warum stecken die sich einen Daumen in den Arsch und pfeifen ein Liedchen, anstatt was zu tun? Man braucht Psychologie, um das zu verstehen. Und selbst dann sitzt man da und versteht es einfach nicht. Weil man kann es nicht verstehen.
Menschen sind halt keine rationalen Wesen. Das ist halt leider. Ne? Jetzt hast du schon so ein schönes flammendes Manifest abgeliefert, was ich halt ganz, ganz wunderbar als Abschlussrede eignen würde. Ich habe aber noch eine Frage.
Ja, ich hatte auch noch, ich wollte auch noch ein bisschen... Kannst
du nichte machen?
Kannst du die Frage noch 5 Minuten im Kopf behalten? Weil ich habe ein bisschen gelogen, als ich gesagt habe, dass man aus dem Psychologiestudium überhaupt nichts für das Schreiben mitnehmen kann.
Ja, okay. Dann höre ich dir jetzt erstmal zu.
Okay, weil es ist nämlich so, dass man sich beim Schreiben, man schreibt ja immer Menschen gemessen oder informiert vom eigenen Menschenbild. Und so ein Menschenbild speist sich zumindest nach meinem Verständnis vor allem aus der eigenen Bedürfnispyramide, die man so sieht. Sagt dir der Begriff Bedürfnispyramide was?
Ja, ich habe da eine vage Erinnerung dran, aber ich bin wahrscheinlich nicht das Maß aller Dinge, also erklär es trotzdem nochmal.
Genau, also die Bedürfnispyramide, das hat sich mal so jemand ausgedacht, ich weiß nicht, wie er heißt, das sind so die Details, die mich nicht interessieren. Das hat sich jemand ausgedacht und der war der Meinung so, ja, Menschen haben verschiedene Bedürfnisse, aber die sind hierarchisch geordnet. Also Menschen wollen essen und trinken, sie wollen sicher sein, sie wollen sozialen Status haben und sie wollen sich selbst entfalten in der Reihenfolge. Und solange jemand nichts zu fressen hat, interessieren ihn die Sachen weiter oben überhaupt nicht. Und Selbstentfaltung ist ein Luxusproblem. Das ist so die ursprüngliche Bedürfnispyramide, was natürlich der völlige Schwachsinn ist, weil sonst gäbe es nämlich keine Künstler, die am Hungertuch nagen, weil Kunst ist nämlich die Selbstentfaltung und sich die Kunst, die Materialien, die man zum Malen braucht, vom Munde abzusparen, stellt diese Bedürfnispyramide doch arg in Frage. Und doch tun wir das immer und immer wieder. Und Menschenbild resultiert aus der Frage, also natürlich hat Menschenbild auch ein bisschen was mit Werten zu tun und was ist richtig, was ist falsch, aber das ist schon wieder so nur so mehr so am Rande. Und dass der Kern des Menschenbildes ist eben die Frage, was wollen und brauchen wirklich alle Menschen? Was ist uns allen gemeinsam? Was wollen wir alle? Und natürlich, wir wollen alle essen, trinken, wir wollen alle Sicherheit, wir wollen alle irgendwie sozialen Status wollen wir. Wir wollen alle Selbstentfaltung. Wollen wir die? Wie wollen wir die? Wie entstehen Unterschiede, wenn es diese universalen menschlichen Bedürfnisse gibt? Wie kommt es, dass jedes Individuum seine eigene Bedürfnispyramide hat? Und wie ordnet sich diese Bedürfnispyramide in verschiedenen Situationen um und sowas? Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache, über die man nachdenken kann. Und da ich die Bedürfnispyramide auch aus meinem Psychologiestudium gelernt habe, ist das was aus meinem Psychologiestudium, das ich tatsächlich für mein Schreiben verwenden konnte, nämlich zu sagen, diese Bedürfnispyramide ist völliger Blödsinn. Welche halte ich denn für angebracht? Und wie kommt es, dass nicht alle Menschen so funktionieren, wie das laut meiner jetzt für mich aufgestellten Bedürfnispyramide der Fall sein sollte? Ja, das war der Punkt, den ich noch kurz nennen wollte. Okay. Also, ja, genau. Stell mir deine Frage.
Ja, das ist halt mehr oder weniger jetzt so die letzte Abschlussfrage, die sich daraus nahtlos ergibt, weil, ne, also mir war zum Beispiel Bedürfnispyramide aber in einem anderen Zusammenhang ein Begriff, weil eben jetzt, als du es erklärt hast, ist mir wieder eingefallen, dass ich das in irgendeinem Artikel zur Ernährungswissenschaft schon mal gelesen habe, wo es aber, das war allerdings eine andere Perspektive, da ging es halt um die Bedürfnispyramide aus Seiten einer gesellschaftlichen Organisation, wie zum Beispiel eines Staates. Das heißt, deine Hauptverantwortung ist, dass alle Leute genug zu essen haben. Und erst wenn alle Leute genug zu essen haben, können sich diese Leute dann darüber Sorgen machen, ob dieses Essen irgendwie biologisch oder nachhaltig angebaut ist. Weil solange sie noch verhungern, ist ihnen das wahrscheinlich egal.
Ja.
So, wenn sie genug zu essen haben, werden sie anfangen, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und erst wenn sie dann irgendwie noch dann ressourcenfrei haben, werden sie sich dafür interessieren, ob das halt irgendwie auch noch fair produziert ist oder bla, irgendwie sowas.
Ja.
Das würde mich jetzt nahtlos dazu bringen, wenn sich jetzt das halt jemand angehört hat und sich gedacht hat, boah, das klingt alles total spannend, aber ich habe irgendwie keinen Bock, das irgendwie 8 Jahre zu studieren. Also, ich habe 8 Jahre studiert, das ist natürlich irgendwie ziemlich lang, aber egal. Wie auch immer, wie viele Jahre zu studieren. Was würdest du denn als jemandem raten, der das jetzt wirklich nur, in Anführungsstrichen nur, als Selbststudium für sein Autorentum verwenden würde? Was wären so die Quellen, die dich da am meisten weiterbringen?
Bücher.
Ja, was für Bücher? Weil zum Beispiel, ich habe ja sehr viel operante Fallanalyse recherchiert.
Ja.
Für mein Projekt. Und ja, das, also so zu lernen, wie diese Leute arbeiten, oder auch, du hattest mir auch die Fachliteratur ausgeliehen zu Gewaltverbrechen und so.
Genau.
Ja, also sich mal durchzulesen, wie so die psychologische Herangehensweise an solche Täter ist, ist jetzt nicht uninteressant, ist aber tatsächlich nur so ein sehr kleiner Teil von dem, was ich dann tatsächlich recherchiert habe für meine Geschichte, weil es ging ja vor allem, also es ging, ne, es ist ja wieder so dieses Problem, es geht ja nicht darum, wie theoretisch irgendein hergelaufenes System von Menschen mit einem Fall umgeht, sondern es ging ja darum, wie diese von mir fiktiv erschaffenen Personen
damit
gehen. Und das ist ja dann auch wieder, ne, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen so das, wo man dann tatsächlich so die Frage sich stellt, macht halt klinische oder theoretische Psychologie für dich als Grundlage Sinn, wenn es dir nur darum geht zu verstehen, wie dieser Charakter funktioniert, den ich da gerade schreiben will.
Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich YouTube. Weil da sind haufenweise Leute, die aus dem Nähkästchen plaudern und die erzählen, wie sie Dinge tun, wie sie darüber nachdenken, wie das auf sie gewirkt hat, wie ihr Erleben und Verhalten in dieser oder jener Situation war. Und da kann man sich dann exemplarisch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ganz viele Leute aussuchen und denen zuhören und sich Notizen machen und dann versuchen, das nachzuvollziehen, zu verstehen, sich einzufühlen, Anknüpfungspunkte im eigenen Erleben und Verhalten zu finden und dann hoffentlich eine Synthese aus all diesen Informationen zu machen, die dann in einem realistischen, respektvollen, lebendigen Charakter resultiert.
Du hattest mir auch irgendeine Webseite, irgendeinen Link hatte ich von dir, aber ich glaube, da ging es irgendwie ganz konkret um Suchtproblematiken und so, ne?
Ah, ja, die Arrowwind ist das, glaube ich, wo es ganz viele Erfahrungen zu Drogenkonsum gibt.
Das fand ich persönlich sehr hilfreich, weil ich wollte nicht unbedingt anfangen, LSD zu nehmen, rauszufinden, wie das so ist. War ganz, also fand ich deswegen ganz nett. Man muss da auch ein paar verschiedene lesen, bevor, also zumindest hatte ich so das Gefühl, weil ich jetzt nicht dachte so, okay, ich will jetzt irgendwie quasi plagiatisieren, was dieser eine Mensch da geschrieben hat, aber man kann halt so eine Collage erstellen von verschiedenen Menschen, die das auf verschiedene Arten und Weisen erlebt haben. Reddit ist wahrscheinlich auch ganz gut dafür.
Wahrscheinlich. Also meine Quelle ist YouTube, weil da muss ich nicht lesen. Da kann ich zuhören und da ist halt auch eine sehr große Diversität, wobei ich das Glück habe, dass ich Englisch spreche, weil das Angebot in englischer Sprache ist nochmal deutlich größer als in deutscher Sprache.
Ja, das stimmt.
Ja, aber das ist, ja, man kann auch Autobiografien lesen von Leuten oder Filme gucken zu bestimmten Themen, wobei das halt wieder so ein bisschen, also ne, Autobiografien in Ordnung, das ist auch wieder Own Voice, also das hat die Person, die betroffen ist, tatsächlich ihr eigenes Erleben und Verhalten dargestellt, während Biografien und Bücher anderer Leute über diese Dinge, das ist wieder mit einem Körnchen, naja, so einer Salzmine zu genießen, weil das halt auch das Resultat, das durch die Filter dieser Person gegangen ist, durch das Verständnis dieser Person, durch die Vorurteile dieser Person und sowas alles. Und einfach.
Da kannst du dann wieder Quellenkritik leisten, ne?
Genau, da muss man.
In der Folge zu Historie recherchieren haben wir da ja lang und breit zu ausgeufert, dass skeptische Herangehensweisen an, ne?
Genau.
Texte prinzipiell eine Grundfähigkeit sein müssen.
Genau. Und wenn du autorial schreiben möchtest, also deiner Leserschaft verklickern möchtest, was denn eigentlich stimmt, während dieser Charakter da irgendwie seinen eigenen Bullshit labert und sich irgendwie selber belügt, dann muss man natürlich sich nochmal auf eine andere Ebene begeben und die Sachen nochmal anders. Aber ich rate davon ab, wenn man hingegen aus der Perspektive des Charakters schreiben möchte und dessen Erleben und Verhalten darstellen möchte, dann schaut man sich das Erleben und Verhalten von Leuten in vergleichbaren Situationen an. Und schaut sich auch an, wie sie selber das erklären. Weil das ist die Art und Weise, wie Leute in dieser Situation sich selber das erklären. Ob das nun zutreffende Erklärung ist oder ob sie sich selber in die Tasche lügen, ob sie keine Ahnung haben, was eigentlich vorgeht und sich das alles nur einbilden, das ist scheißegal. Das ist die Erklärung, die sie haben, wie sie sich geben. Und das steht absolut da.
Ich meine, ein bisschen spielen mit psychologischer Distanz kann man natürlich schon, gerade wenn man halt so unzuverlässige Erzähler irgendwie anlegen will oder damit spielen will und so. Aber da haben wir ja in unseren Charakterfolgen genug zu geschwallert, wie es halt so, es gibt ja, wie es verschiedene Level von Distanz zu einem Charakter gibt in der Erzählung und bla. Also ich wollte das nur noch mal kurz erwähnt haben, darauf hingewiesen haben, dass diese Folgen existieren.
Ja. Nee, also wo ich habe wesentlich mehr für mein Schreiben gelernt aus meiner eigenen Therapie. Und auch vor allem auch aus den Gruppentherapiesitzungen, die ich hatte, wo ich einem anderen Leuten, weil sonst habe ich eigentlich kaum Kontakt zu Menschen, also das war, da hatte ich nochmal Kontakt zu Menschen, zu richtigen, die einem so gegenüber sitzen, so in Echtzeit und nicht so nur so Videos auf YouTube. Daraus habe ich sehr viel gelernt und aus meinen Studien in Sachen Skeptizismus, was zum Teil ein Bereich der Philosophie ist, zum Teil ein Bereich der Naturwissenschaft, aber zum Teil eben auch ein Bereich der Psychologie, weil es da um Selbsttäuschungsmechanismen geht und wie Menschen sich ihre Wahrnehmung der Realität zurechtbiegen, damit sie besser mit den eigenen Werten und eigenen Vorstellungen und dem eigenen Verständnis übereinstimmen und wie eben auch, wie fehlerhaft Erinnerung funktioniert, weil ich mir persönlich, ich meine, das sind jetzt Dinge, die weiß so ein Otto-Normalverbraucher nicht. Das heißt, wenn sich jemand in einer Geschichte perfekt erinnert und sich selber immer zu 100% korrekt wahrnimmt Und da überhaupt diese ganzen eigentlich realistischen Shifts und Verschiebungen und Bewegungen nicht drin sind, das fällt dem Otto-Normalverbraucher nicht auf. Den stört das auch nicht, wenn das nicht drin ist. Der möchte oder dem gefällt es wahrscheinlich eher, wenn die Charaktere so dem entsprechen, was er so in seiner Laienküchenpsychologie erwartet.
Mhm.
Ich habe aber an mich selber den Anspruch, Leute zu schreiben, die nicht meinen Vorurteilen, ich schreibe immer aus meinen, man kann nur aus den eigenen Vorurteilen schreiben, aber die nicht den landläufigen Vorurteilen und der landläufigen Küchenpsychologie entsprechen, sondern dem, was tatsächlich beobachtet wird und dem, was tatsächlich objektiv Menschen tun oder nicht tun und wie sich die Dinge verhalten. Und das habe ich halt aber mehr, wesentlich mehr aus meinen skeptischen Studien rausgezogen als aus meinem Psychologiestudium. Wobei skeptische Studien heißt jetzt, ne, ich habe Podcasts gehört und Artikel gelesen und sowas. Das war jetzt nicht irgendwie. klingt hochtrabender, als es ist. Aber ich nenne es gern meine skeptischen Studien, weil das entspricht so dem Gefühl, das ich dabei habe. Ja, aber das kann ich, also ne, ich kann empfehlen, jedem, der Autor werden möchte, macht eine Therapie. Sehr informativ.
Ich war verkackt.
Genau. Nee, weil das. Sich mit sich selber zu hinterfragen, weil in die eigene Psyche hat man den allermeisten Einblick. Ja. Die eigene Psyche ist immer noch ein Rätsel, wenn man denn tatsächlich, ne, weil, ne, alles konstruiert, bladibla, aber das eigene Erleben ist absolut und da hat man den absoluten Einblick und da, sich selber zu beobachten, sich selber zu hinterfragen und zu gucken und sich selber so ein bisschen als Studienobjekt zu betrachten, das kann auch dabei helfen, empathischer zu sein, weil wenn man sich selber mehr beobachtet, ist man auch mehr in der Lage, in sich selber nach Dingen, nach Anknüpfungspunkten für die Erfahrungen anderer zu suchen und so. Also das hat mir, was das Schreiben angeht, wesentlich mehr gebracht als mein Psychologiestudium. So. Halt, ne, immer bezogen auf das, was mir selber beim Schreiben wichtig ist. Wenn einem diese Dinge nicht so mega wichtig sind, dann braucht man das alles natürlich nicht. Und man kann auch gut schreiben ohne all diese Dinge. Da geht dann ein nitpickiger Psychologe, Skeptiker wie ich drüber und sagt so, da könnte noch was, aber wen interessiert das schon, was ich denke?
Ja, fein. Hast du denn noch einen abschließenden Gedanken, den du noch mal formulieren möchtest? Oder hast du dich jetzt ausgeschüttet, was all deine Gedanken und Gefühle zu deinem Fachgebiet angeht?
Oh, ich bin ziemlich leer gelaufen. Ziemlich trocken. Aber ich kann echt jeder und jedem da draußen nur empfehlen, sich ein bisschen mit Psychologie zu beschäftigen. Weil es gibt da echt für jeden einen Bereich. Und es ist so hilfreich, einfach sich selber besser zu verstehen und besser mit Situationen besser zu, die eigene Reaktion auf Situationen besser zu verstehen. Und wenn man zum Beispiel weiß, so okay, die Lichtverhältnisse an meinem Arbeitsplatz haben tatsächlich einen Einfluss darauf, wie ich mich fühle. Oder ja, das, man ist den Dingen, die man etwas besser versteht, ist man weniger hilflos ausgeliefert. Man ist der eigenen Psyche immer noch ausgeliefert, aber weniger weit. Und ne, jetzt könnte ich auch ganz viel zu kognitiv behavioraler Therapie sagen und irgendwie Umgang mit eigenen Gefühlen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Aber ja, auch einfach, um informiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wie welche Gesellschaftsform ich denn vertreten möchte und wie ich die Dinge bewerten möchte, die so jeden Tag in der Politik und in der Gesellschaft und überhaupt passieren, wie ich die verstehe. Da kann die Psychologie helfen, ein mündigerer Bürger zu sein oder eine mündigere Bürgerin zu sein, weil man es einfach nochmal informierter betrachtet und distanzierter betrachtet und nicht eben nur auf die eigenen Erfahrungen zurückgeworfen ist und das eigene Verstehen, sondern sich die, von den Profis noch ein bisschen was so mitnehmen lassen kann. Ja.
Fein. Dann nehme ich jetzt mal von den Profis lernen als mein Cue, um für die nächste Folge vorzubereiten.
Bestimmt, oder? Da kommen die Ressourcen. Wow, das war ja voll geiler Segway, Alter. Das war überhaupt nicht geplant. Das war jetzt total spontan.
Ja, siehst du mal.
Wow.
Wow. Ja, wie aus den kryptischen Anmerkungen gerade zu entnehmen, beschäftigen wir uns in der nächsten Folge mit Schreibressourcen. Also wir wollen uns mal darüber unterhalten, ne, wir geben ja ganz viele Schreibtipps, aber welche konsumieren wir denn tatsächlich? Also welche Bücher haben wir gelesen, welche Podcasts können wir empfehlen, welche YouTube-Kanäle, haben wir noch irgendwas anderes an Kursen? Wie sollte man sich eigentlich vorbereiten, beziehungsweise wie sollte man recherchieren, welche Angebote für einen selber sinnvoll sind? Sollte man das immer alles irgendwie mit einer Salzmine betrachten? Oder gibt es halt unumstößliche Dinge, die auf jeden Fall für jeden wahr sind? Werden wir drüber sprechen.
Genau. Finde ich und du wirst,
ein sehr spannendes Thema.
Und du wirst von deiner Masterclass erzählen. Sei denn, sie war total scheiße, obwohl, dann wirst du erst recht davon erzählen, oder?
Dann werde ich erst recht davon erzählen. Ja, ich werde von meiner Masterclass mit Neil Gaiman erzählen. Und wir werden außerdem so ein bisschen darüber sprechen, welche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, obwohl die keiner sehen kann, werde ich sie jetzt in die Luft malen, Qualifikationen denn jemand braucht, damit man bereit ist, wie auch immer, wie viel Geld dafür auszugeben, um diesen Service in Anspruch zu nehmen, weil oder obwohl es halt super viele kostenlose Dinge gibt, die man so machen kann.
Genau.
Das tun wir.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis denn.